Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Mit Tobias Ullmeier. Hallo, guten Abend. In dieser Sendung das dritte Finalspiel um die deutsche Eishockey-Meisterschaft. Das Tennisturnier der Damen in Stuttgart, ein Interview mit Maximilian Schachmann, einem der jungen wilden deutschen Radprofis. Wir gehen der Frage nach, welchen Einfluss der Zahlensalat 4-3-3 oder 3-5-2 auf den Erfolg im Fußball hat. Dann Gedanken zur russischen Anti-Doping-Agentur. Ist sie wirklich geläutert und auf dem Weg zurück in die internationale Sportgemeinschaft? Und in diesem Zusammenhang, kann man eigentlich saubere Dopingproben nachträglich zu einem positiven Befund manipulieren? Dazu ein Gespräch mit dem Leiter des Kreischer Kontrolllabors. Und wir sprechen über ein Jahrhunderttalent, und zwar im Schach. Ein Junge namens Vincent Keimer mischt da nämlich gerade in der Weltelite mit, und das mit erst 14 Jahren. Immer wenn es draußen warm wird, dann wird's heiß im Eishockey. Das Finale um die deutsche Meisterschaft läuft in diesen Tagen zwischen Vorrundensieger Mannheim und Titelverteidiger München. Am Nachmittag das dritte Spiel in Mannheim. Das Ergebnis hat Kerstin Eichhorn.
Die Adler Mannheim fliegen auf Meisterkurs. Nach dem 4:1 im dritten Finalduell gegen München führen die Kurpfälzer jetzt die Serie mit 2:1 Siegen an. Die Mannheimer profitierten vor den 13.600 Zuschauern in der ausverkauften Arena vor allem von ihrem grandiosen Start. Nationalspieler Plachter jagte den Puck schon nach 5 Sekunden ins Münchner Netz. Neuer Rekord in der DEL. In der 8. Minute folgte das 2:0 für die Adler. In doppelter Überzahl schoss Andrew Deschard in sein 8. Playoff-Tor. Zuvor hatte Münchens Driver Parks wegen eines Kniechecks sogar eine Spieldauerstrafe kassiert. Die dezimierten Bayern kamen im zweiten Drittel zwar besser aus der Kabine, kassierten aber erneut durch Deschard in den 3. Treffer, ehe Patrick Hager wenigstens das 1:3 aus Münchner Sicht gelang. Im Schlussdrittel machten die Adler alles klar. Der Finne Huchtala staubte 4,5 Minuten vor dem Ende zum 4:1 ab. Der Titelverteidiger war endgültig geschlagen. Die 4. Finalpartie folgt am Mittwoch in München.
Und in Mannheim hat Sven Metzger die Partie mitverfolgt. Er ist Eishockey-Experte, Journalist und hat einen eigenen Podcast zum Thema, nämlich Eiszeit FM. Guten Abend, Herr Metzger.
Schönen guten Abend.
Herr Metzger, Mannheim hat die Hauptrunde dominiert, führt jetzt in der Best-of-Seven-Serie mit 2:1. Ist die Vormachtstellung der Münchner nach 3 Meisterschaften in Folge gebrochen?
Sie ist nicht gebrochen. So weit kann man noch nicht gehen. 2:1 heißt nur, Mannheim hat seinen Heimvorteil in der Finalserie gewahrt. Aber sie ist in Frage gestellt und sie ist zum ersten Mal seit Jahren ernsthaft in Frage gestellt. Was sich einfach daran zeigt, dass Mannheim in allen 3 Spielen die bessere Mannschaft war über weite Strecken auf dem Eis und München darauf jetzt eine Antwort finden muss, wenn sie ihre Titelserie fortsetzen wollen und den 4. Titel in Folge gewinnen wollen.
Immer wieder Mannheim gegen München, München gegen Mannheim und der Rest der deutschen Eishockey-Liga, der guckt nur zu. Woher kommt denn diese Dominanz?
Die Dominanz rührt einfach daher, dass Mannheim und München mit Abstand den höchsten Etat zur Verfügung haben in der Liga. Jetzt muss man sagen, Mannheim ist das erste Mal wieder so dominant nach vielen Jahren, also nach einigen Jahren, wo sie eben nicht so um den Titel mitgespielt haben, wie die Erwartungen in Mannheim waren. Aber beide Teams haben roundabout geschätzt 15 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist schon ein gutes Stück über dem, wo die anderen Teams stehen, was ihre Etats angeht.
Und wenn sich 2 also diesen ganzen Kuchen aufteilen, da bleibt ja nicht so viel für die anderen. Kann sich denn diese fehlende Spannung negativ auf die Liga auswirken?
Aktuell ist es nicht so. Man muss ja sehen, München hat im Halbfinale 7 Spiele gebraucht. Also musste die volle Distanz gehen, um gegen Augsburg bestehen zu können. Nun sind die Augsburger Panther kein Team, was finanziell zu den Top 5 oder 6 in der Liga gehört, sondern die haben das über eine sehr, sehr gute Arbeit hinbekommen, über einen Teamgedanken, über ein gutes System ihres Trainers. Das zeigt schon, dass viel möglich ist und dass es auch möglich ist, in diese Phalanx einzubrechen.
Die Summen, über die wir da im Eishockey sprechen, die nehmen sich ja verglichen mit dem Fußball fast schon mickrig aus. 15 Millionen Jahresetat, haben Sie gerade gesagt, dafür kickt beim FC Bayern gerade mal Robert Lewandowski. Warum finden sich denn da keine Sponsoren, die sich einfach mal einen Verein krallen und mit vergleichsweise geringem Aufwand an die Spitze führen?
Ja, wir haben ja das Beispiel, dass Red Bull München das getan hat mit dem EHC München, dem damals eine Lizenz frei war. Aber man muss sehen, das ist ein langanhaltender Prozess. Das ist ein Prozess, der nachhaltig sein muss. Sie müssen das über viele Jahre machen. Sie werden nicht direkt eine Mannschaft zusammenkaufen können und mit der Meister werden. Das funktioniert im Eishockey nicht. Sie brauchen einen Unterbau dazu, sie brauchen ein Nachwuchssystem dazu, um das auf Dauer aufbauen zu können. Das braucht Zeit, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, sie werden mit Eishockey nicht die Werbereichweite bekommen, die sie beim anderen Sportarten, also jetzt beim Fußball, wir haben den Fußball als Beispiel genannt, bekommen. Da hat der FC Bayern eine weltweite Strahlkraft mit seiner Marke. Der kann natürlich ganz andere Werbeerlöse generieren, als es das deutsche Eishockey schafft, als es die deutsche Eishockey-Liga kann, wo es dann doch regional begrenzt in der Reichweite einfach ist.
Das heißt, es ist einfach schwierig, große Sponsoren zu finden, die da mehrere Millionen reinbuttern.
Also es gibt Sponsoren, die bereit sind, Geld zu geben. Das ist vollkommen klar. Sie haben auch immer so eine Symbiose, zum Beispiel die Anschütz Entertainment Group, der gehört die Mercedes-Benz Arena in Berlin. Die ist auch gleichzeitig Besitzer der Eisbären Berlin in Mannheim. Die SAP Arena, der Geschäftsführer der SAP Arena ist Daniel Hopp, der gleichzeitig Gesellschafter der Adler Mannheim ist. Das heißt, sie haben dann auch schon Interesse dran, die Hallen vollzukriegen über sogenannte Home Teams, die da sind. Das führt natürlich auch dazu, dass man bereit ist, Geld zu geben, aber es gehört ein Stück weit Idealismus dazu, weil sie das als Werbewert nicht wieder reinbekommen, was sie investieren müssen.
Für viele der deutschen Eishockeyspieler aus München und Mannheim ist die Saison ja auch nach dieser Finalserie noch nicht vorbei. Da geht es dann weiter in die Slowakei ab 10. Mai zur Weltmeisterschaft. Nach Olympiasilber vor gut einem Jahr haben wir ja alle noch in guter Erinnerung. Dann ein kleiner Rückschlag bei der letzten WM. Wie sind denn jetzt die Aussichten?
Das kann man noch nicht absehen, weil das davon abhängt, welche Spieler aus der NHL den jeweiligen Teams zur Verfügung stehen. Da muss man einfach abwarten, welche Spieler nach der langen NHL-Saison bereit sind, für ihr Team aufzulaufen, welche Teams ausscheiden in den Playoffs, welche Spieler dann noch dazukommen können. Da muss man bei Olympiasilber auch immer mitdenken, dass die NHL damals weitergespielt hat, diese Spieler nicht zur Verfügung standen. Also Silber darf nicht der Maßstab sein für ein deutsches Nationalteam.
Aber Silber hat ja schon ein bisschen gepusht, oder? Merkt man denn schon kurz- und mittelfristig Effekte gerade auf den Nachwuchs?
Also man hatte es gemerkt, damals direkt danach, die Hallen waren voller, das Interesse am Eishockey war voller. Da war die WM ein Dämpfer, wie Sie gesagt haben, danach. Und was den Nachwuchs angeht, merkt man jetzt keine direkten Effekte, sondern es gibt einen Plan bis 2026 im Deutschen Eishockeybund, der umgesetzt wird, der schon erste Früchte trägt. Jetzt ist die U18 die Woche in die höchste Junioren-WM-Liga aufgestiegen, also sie spielt in Zukunft bei der AWM mit nächstes Jahr. Die U20 ist in die AWM aufgestiegen, man merkt dort schon Effekte. Also es kommen im Nachwuchs auch entsprechende Spieler nach für den nächsten Jahr.
Vielen Dank, Sven Metzger, Journalist, Eishockey-Experte und Podcaster. Und mehr aktueller Sport an diesem Ostermontag. In Stuttgart läuft das dortige WTA-Tennisturnier. Detlef Lindner live in Stuttgart. Heute noch nicht die ganz aufsehenerregenden Matches, hauptsächlich die Qualifikation zur ersten Hauptrunde. Da ist dann ja auch in der ersten Hauptrunde Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber dabei nach ihrer Erkältung. Was ist denn von ihr zu erwarten?
Ja, das ist die ganz große Frage. Es klang heute wirklich nicht gut. Wir hatten die Möglichkeit, als Journalisten bei dieser Auftaktpressekonferenz vor dem Turnier mit ihr zu reden. Und ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, wenn sie schon vor einem Turnier auf die Bremse drückte. Angelique Kerber sagt, sie lag 2 Wochen im Bett, hatte ein Virus, konnte jetzt vorgestern erstmals wieder trainieren, hat also keine Praxis, hat auch nicht trainieren können, auch nicht fit halten können. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es nicht allzu weit gehen wird in dieser Woche. Ich bin ein bisschen pessimistisch. Kerber selbst will sich vorbereiten auf die French Open. Erstmals, das fehlt ihr ja noch in ihrer Karriere, dieses Grand Slam dann zu gewinnen in Paris auf Sand. Aber für diese Sandplatzveranstaltung in Stuttgart sehe ich so ein bisschen schwarz.
Okay, wenn nicht die Kerber, wer sind dann die Favoritinnen?
Ja, aus deutscher Sicht hoffe ich mal auf Julia Görges, die hat 2011 schon mal gewinnen können, spielt ein Jahr. Naja, von der Form her okay. Aber die Erfolge bleiben aus. Sahnejahr im letzten Jahr, das hat sie bisher nicht wiederholen können. Also ein bisschen Überraschungseffekt bei Görges. Aus deutscher Sicht Laura Siegemund, auch die konnte schon mal gewinnen. Heimspiel für die Stuttgarterin, auch das wäre eine Überraschung. Andrea Petkovic auch nicht konstant, auch in der nicht vorne mit dabei in den Top Ten. Und es gibt 8 Top Ten-Spielerinnen, die mit dabei sind in Stuttgart. Und da natürlich vor allem zu erwähnen, die Nummer 1 aus Japan kommt, sie Naomi Osaka, die letzten 2 Grand Slam Turniere gewinnen können. Sie hat auch eine kleine Pause gemacht, war in den USA auf Hartplatz nicht so erfolgreich. Simona Halep aus Rumänien, eine ganz starke Spielerin, die erwarte ich hier im Finale. Hat jetzt allerdings Fed Cup gespielt für Rumänien, gegen Frankreich verloren. Also die kommt auch mit dem Dämpfer und Frust hier angereist. Ja, und dann haben wir natürlich aus Tschechien noch Petra Kvitová. Die kann, wenn sie eine gute Woche erwischt, hier auch wirklich mithalten. Und meine Turnierfavoritin ist Karolina Plíšková, das ist die Titelverteidigerin. Weltranglistenvierte, kommt auch aus Tschechien. Das ist eine komplette und das ist für mich die konstanteste Spielerin derzeit auf der Welt.
Wir werden es beobachten. Vielen Dank, Detlef Lindner, live aus Stuttgart. Zwei Hockeymeldungen habe ich dann noch. Und zwar die Herren von Rot-Weiß Köln haben ihren zweiten Triumph in der Euro-Hockey League nach 2017 verpasst. Im Endspiel in Eindhoven verloren die Kölner gegen die Waterloo Ducks aus Belgien mit 0:4. Zuvor hatte Mannheim durch ein 3:1 im kleinen Finale gegen Barcelona den dritten Platz belegt. Und die Damen vom Club an der Alster Hamburg haben den europäischen Club Cup Wettbewerb in Amsterdam als dritte beendet. 2:1 Sieg gegen Den Bosch. Den Pokal, den sichert sich Gastgeber Amsterdam durch ein 7:0 gegen San Sebastian. Es ist Zeit der Frühjahrsklassiker im Radsport. Diese Woche sind die Ardennen dran. Auch wenn es das Wetter momentan eigentlich eher gut meint mit den Radprofis, die giftigen Anstiege, die Richtungsänderungen, der Wind, das macht die Rennen in den Niederlanden und in Belgien so extrem anspruchsvoll. Aber jedem seinen Fetisch. Maximilian Schachmann vom Team Bora Hansgrohe liebt genau diese Rennen und er kann sie auch. Gestern beim Amstel Gold Race, einem sogenannten Halbklassiker, Platz 5. Jetzt ist er am Telefon. Hallo, Herr Schachmann.
Ja, hallo.
Herr Schachmann, im Vorfeld haben Sie gesagt, bei diesen Rennen, da hätten Sie durchaus die Chancen zu gewinnen. Jetzt war es gestern Rang 5. Gewonnen hat ein Außenseiter, der Niederländer Mathieu van der Poel. Was macht das mit Ihnen?
Ja, ich muss einfach sehen, wie für mich das Rennen verlaufen ist. Und ich kann heute einfach sagen, dass ich wirklich ein sehr gutes Rennen gefahren bin. Und ich kann mir jetzt im Nachhinein nichts vorwerfen. Am Ende gehört immer ein bisschen Glück dazu. Die Beine, die waren gut. Und ich habe was probiert im Finale. Das Rennen sah eigentlich schon so aus, als wäre es gelaufen. Wir hatten eine Spitzengruppe mit Jakob Fuglsang und Julien Alaphilippe. Zwei der großen Favoriten und hinten ist das Rennen leider ein bisschen eingeschlafen in der großen Gruppe und ich habe da probiert, eine Selektion hervorzubringen und habe attackiert, war dann allein und habe mich entschieden zu fahren. Dass am Ende alles nochmal zusammenläuft in den letzten 500 Metern, war schon ein bisschen abgefahren und auch für den Zuschauer eine absolute Show. Und Mathieu van der Poel, der war eigentlich gar kein großer Außenseiter mehr nach dem Frühjahr, was er schon gezeigt hat und er hat einfach einen super Sprint gezeigt und am Ende auch verdient gewonnen.
Lance Armstrong hat gestern zugesehen und hat gesagt, das sei das beste Radrennen gewesen, das er je gesehen hat. Was war denn so gut dran?
Ja, ich glaube, es war einfach wirklich spannend. Das Rennen ging schon relativ früh vor dem Ziel los. Etwa 45 Kilometer vor dem Ziel griff Julien Alaphilippe schon an. Einer der großen Favoriten, das hätte so keiner erwartet. Er fuhr weg mit Fuglsang, dahinter Kwiatkowski und Matteo Trentin, der Europameister. Ja, das Rennen war spannend, ja, schon die ganze Zeit. Gerade dann auch, weil hinten das Rennen wieder losging. Ich fuhr hinterher. Am Ende kommt die Gruppe von Van der Poel wieder ran auf den letzten Metern und dann fährt er diesen grandiosen Sprint und überholt noch alle. Damit hätte einfach keiner mehr gerechnet.
Jetzt fahren Sie übermorgen schon wieder, dann den Flash Wallon. Wieder voll auf Angriff oder teilen Sie sich die Kräfte so ein bisschen ein, weil ja Lüttich-Bastogne-Lüttich am Sonntag dann nochmal eine andere Hausnummer ist als so ein Halbklassiker, nämlich ein sogenanntes Monument des Radsports?
Ja, am Ende, wir fahren hier drei Rennen in einer Woche und man muss jetzt einfach gucken, wie man aus diesen schweren Radrennen kommt. Gestern das Amstel Gold Race war insgesamt auch 265 Kilometer lang. Ich fühle mich heute gut, ja, jetzt heißt es einfach regenerieren, alle Speicher wieder auffüllen und dann werde ich sehen, wie das Rennen am Mittwoch verlaufen wird. Vom Mittwoch bis zum kommenden Sonntag hat man dann auch wieder ein bisschen Zeit, sich zu regenerieren. Und ich werde einfach sehen, wie die Rennen verlaufen, ob ich eine Chance bekomme. Und wenn ich sie bekomme, dann werde ich sie natürlich versuchen zu nutzen.
Sie waren ja vor gut zwei Wochen bei der Baskenland-Rundfahrt unterwegs, bei einer einwöchigen Rundfahrt, haben da auch drei Etappen gewonnen. Warum waren Sie dort und nicht bei Paris-Roubaix?
Ja, ich muss sagen, ich als Fahrertyp bin schon jemand, der es liebt, jetzt auf welligem oder schon recht schwerem Terrain zu fahren. Und Paris-Roubaix ist schon extrem speziell mit diesen ganzen Pavés mit den Kopfsteinpflasterabschnitten, dazu Teller flach. Ich weiß nicht, ich habe noch keine Erfahrung gesammelt jetzt bei Paris-Roubaix, aber ich denke selbst, dass das jetzt nicht unbedingt das Rennen ist, was mir das am meisten auf meinen Körper zugeschnitten ist. Und ich fahre einfach gerne Rundfahrten und bleibe jetzt auch derzeit bei dieser Art von Rennen.
Apropos Rundfahrten, ist denn schon entschieden, welche großen Rundfahrten Sie in diesem Jahr fahren werden?
Ja, also den Giro werde ich definitiv nicht bestreiten.
Den sind Sie ja letztes Jahr sehr erfolgreich gefahren mit einem Etappensieg.
Genau, das wird so als mein Durchbruch gehandelt, ja. Aber dieses Jahr fahre ich ihn halt nicht. Und jetzt nach den Ardennen-Klassikern werde ich die Kalifornien-Rundfahrt fahren und die Dauphiné in Frankreich. Und danach wird es dann die Bekanntgabe des Aufgebots für die Tour de France geben. Ich hoffe, ich kann mir dort einen Platz ergattern. Wenn das jetzt nicht der Fall sein sollte, dann gibt es noch die Vuelta, die im September starten wird, die Spanien-Rundfahrt. Und ich denke, halt eine der beiden großen Rundfahrten werde ich bestreiten können dieses Jahr.
Jetzt fahren Sie ja seit Beginn des Jahres für das Bora-Hansgrohe-Team. Da sind Sie nun wirklich nicht der einzige Star. Kann denn die Konstellation mit, ich zähle mal jetzt ein paar Namen auf, Peter Sagan, mehrmaliger Weltmeister, Rafał Majka, Kletterer, Klassementfahrer, Emanuel Buchmann, ebenfalls Bergfahrer, Klassementfahrer, dann noch erfolgreiche Sprinter, Sam Bennett oder Pascal Ackermann, kann Ihnen das eher nützen oder eher schaden?
Nein, ich denke, das ist definitiv ein großer Nutzen und ein Vorteil hier im Team. Man muss auch einfach sagen, wir haben hier eine super Atmosphäre im Team. Der Spirit passt einfach, der gegenseitige Respekt, der stimmt. Und es ist einfach super, mit so erfolgreichen Fahrern an der Seite zu fahren. Und nun mal Beispiel Peter Sagan gestern im Rennen. Das war gar kein Problem, ja. Wir hatten im Vorfeld eine Taktik und er hatte halt gestern das Bein nicht. Und er fährt dann auch für uns. Und auch nach dem Rennen gibt er seine Erfahrung an uns weiter. Und das schätze ich wirklich sehr.
Wie läuft denn das im Rennen ab, wenn er so merkt, er ist nicht so hundertprozentig in Form, sagt er dann, Max, mach du mal oder wie funktioniert denn das?
Ja, genau, also wir sind ja per Radio miteinander verbunden, wir können kommunizieren und ist auch einfach ganz offen und ehrlich und wie schon gesagt, das schätze ich sehr und wir wollen einfach als Mannschaft Radrennen gewinnen und wir fahren halt immer für den, der an dem Tag der Beste ist und das hat super funktioniert und wenn Peter sich jetzt gut fühlt in den kommenden Tagen, dann kann er auch zu 100% auf meine Hilfe zählen.
Sagt Max Schachmann, 25, Radprofi vom Bora Hansgrohe Radrennstall. Ich habe ihn am Nachmittag erwischt im Teamhotel in Lüttich am Telefon. 19.28 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk, Sport am Feiertag. Heute Abend mal wieder eines dieser berüchtigten Montagsspiele in der Fußball-Bundesliga. Kaum einer mag sie, aber heute bietet es sich tatsächlich an. Ist doch Karfreitag, traditionell und vom Gesetz her sportfrei. Der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt treffen da heute aufeinander. Und bei beiden geht es an diesem 30. Spieltag ums internationale Geschäft. Für Wolfsburg um die Europa League. Für Frankfurt sogar um noch mehr. Auf Platz 4 darf man schon mal von der Champions League träumen in diesen Tagen. Vor allem, wo man doch jetzt weiß, nach dem Erreichen des Europa League Halbfinales, wie sich internationaler Fußball, wie sich internationaler Erfolg anfühlt. 20.30 Uhr geht's los und Christopher Klein blickt voraus.
Trainer Adi Hütter hofft auf ein problemloses Umschalten seiner Mannschaft vom internationalen in den nationalen Modus. Denn es gilt, Tabellenplatz 4 in der Bundesliga zu festigen.
Sicherlich ein absolutes Schlüsselspiel auch wieder für uns. Für VfL Wolfsburg geht es natürlich auch in diesem Spiel sehr, sehr viel. Sie sind auch sehr, sehr heimstark. In den letzten 4 Spiele 3 Siege, ein Unentschieden. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir brauchen sicherlich eine Top-Leistung, um in Wolfsburg bestehen zu können.
Im Hinrundenduell in Frankfurt gelang das nicht. Da setzte sich Bruno Labbadias VfL mit 2:1 durch. Seine Wolfsburger sind im Kampf um die Europa-League-Teilnahme zuletzt auf Platz 9 zurückgefallen.
Prinzipiell bin ich lieber der Gejagte, so wie wir es letzte Woche hatten, wo wir noch Sechster waren. Ja, es ist ein enges Rennen. Es sind unheimlich gute Mannschaften um uns, die alle auch ein gutes Potenzial haben. Und das Wichtigste ist, dass man langen Atem hat jetzt nochmal in den Spielen und sich auf das nächste Spiel wirklich so konzentriert und gar nicht jetzt überlegt, was ist in 3 Wochen.
Ob Labbadia auf Daniel Ginzek und Jérôme Roussillon zurückgreifen kann, ist fraglich. Auf Frankfurter Seite steht hinter Martin Hinteregger ein Fragezeichen.
Und das Ergebnis und den Spielbericht gibt es dann heute Abend hier bei uns im Deutschlandfunk ab 22.50 Uhr in Sport aktuell. Und die Taktikexperten, die werden heute Abend wieder vor den Monitoren oder im Stadion sitzen und analysieren, welche Systeme denn da gespielt werden. 4-2-3-1, 4-4-2 oder 3-5-2, natürlich idealisiert auf dem Tablet. Aber was macht denn überhaupt für einen Unterschied, welches System man spielt? Welches System hat welche Wirkung? Wissenschaftlich erforscht ist das bisher ja kaum. Die Deutsche Sporthochschule in Köln will das jetzt ändern und unterzieht die Spielsysteme einer groß angelegten wissenschaftlichen Analyse. Thorsten Poppe war für uns an der Sporthochschule und er beginnt seinen Beitrag mit einem Blick zurück zum Champions League-Spiel der Bayern zu Hause gegen Liverpool im Achtelfinale, bekanntlich mit 1:3 verloren.
Es war schwer gegen eine gut organisierte Liverpooler Defensive. Dann fehlte doch am Ende das Tempo und die Wucht bei den Bayern.
Die schmerzliche 1:3-Niederlage der Bayern im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Liverpool löste Kritik am gewählten Spielsystem und der taktischen Ausrichtung von Trainer Niko Kovac aus. Er hatte auf das bewährte 4-2-3-1 der Bayern gesetzt, das jedoch zu wenig offensive Durchschlagskraft entfaltete. Kovac rechtfertigte sich danach vehement.
Also ich muss das jetzt mal versuchen klarzustellen. Die Herangehensweise in dem Spiel war genau dieselbe wie gegen Gladbach und gegen Wolfsburg. Da haben wir 11 Tore geschossen. Die Anlaufhöhe war genau dieselbe, nur mit dem Unterschied, dass wir jetzt gegen Liverpool gespielt haben, die dann schon noch eine höhere Qualität haben.
Ob diese Kritik zumindest am Spielsystem letztendlich berechtigt war, kann keiner so wirklich sagen, weil es dazu bisher keine wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt. Das will die Deutsche Sporthochschule nun ändern und erforscht zurzeit solche Fragen wie: Welches System bietet sich eigentlich an, wenn der Gegner 4-4-3 oder 4-4-2 praktiziert? Auch um eine solche Diskussion wie um das Spiel Bayern gegen Liverpool auf valide Füße zu stellen, wie der Leiter des Forschungsprojekts Professor Daniel Memmert an diesem Praxisbeispiel erklärt.
Es zeigt tatsächlich zum einen, dass natürlich die gegnerische System einen Einfluss hat auf das System, was ich spiele. Zum anderen zeigt es natürlich auch sehr eindeutig ihr Beispiel, dass auch ein Spielsystem immer erstmal gelebt werden muss, tatsächlich mit den Spielern. Also ein System ist halt nur ein System, aber die taktischen Prinzipien, die Spieler einsetzen, die können ganz anders sein. Und da ist aber natürlich das Schöne für einen Wissenschaftler, es bleiben noch sehr, sehr viele Fragestellungen übrig.
Um herausfinden zu können, welches Spielsystem welche Wirkung entfaltet, musste Memmert Leistungsindikatoren identifizieren, die nachweislich Einfluss auf das Spielergebnis besitzen. Zum Beispiel die Raumkontrolle, die besagt: Welche Mannschaft mehr Raum vor dem Tor des Gegners kontrolliert, hat höhere Chancen, das Spiel zu gewinnen. Bei der Druckeffizienz wird gemessen, wie viele Gegenspieler überspielt werden und wie viel Druck ein Spieler beim Abspielen oder Annehmen des Balles erfährt. Dann gibt es noch das Länge-Breite-Verhältnis. Je mehr Tiefe eine Mannschaft im Spiel entwickelt, desto besser kann sie Gegenspieler überspielen und desto näher kann sie an das Tor des Gegners heranrücken. Um diese Werte zu ermitteln, nutzt Memmert ein eigenes Datentool der Sporthochschule, für die Datenerfassung eine Fremdfirma.
Mit deren System werden die Daten aufgezeichnet. Die liegen dann direkt nach dem Spiel vor. Wir können sie dann auch direkt in unser Analysetool einspielen. Und auch wiederum ein paar Sekunden später haben wir die Ergebnisse für unsere taktischen Leistungsindikatoren. Und die können wir dann vergleichen.
Für solch einen Vergleich ging Memmert dann der konkreten Frage nach, welches Spielsystem sich besser gegen eine Mannschaft mit 4-4-2-Ausrichtung eignet. Dafür hat er im Feldversuch zwei Mannschaften im 11-11 gegeneinander antreten lassen. Das angreifende Team spielte entweder in 4-2-3-1 oder 3-5-2-Formation. Die andere Mannschaft verteidigte eben im 4-4-2. Sie hatte nur die Aufgabe, der angreifenden Mannschaft den Ball wegzunehmen. Sobald dies der Fall war, startete ein neuer Angriff vom Torwart aus. Alle Fußballer hatten gehobenes Amateurniveau und kannten Positionen und das Spielsystem aus ihren jeweiligen Heimatvereinen. Die Trainer verfügten jeweils über eine A-Lizenz für den Profibereich. Mit Hilfe der Datenerhebung konnten die Wissenschaftler dann erste Erkenntnisse gewinnen.
3-5-2 war tatsächlich dem 4-2-3-1 überlegen. Wir konnten tatsächlich zeigen, dass in der 3-5-2-Formation es bessere Druckeffizienzwerte gab. Das heißt, es wurden mehr Gegenspieler überspielt. Bei viel Druck für den passabgebenden Spieler und weniger Druck bei den passannehmenden Spielern. Und wir konnten ein größeres Längen-Breites-Verhältnis feststellen. Das bedeutet tatsächlich, dass man in dem 3-5-2-System, weil sich diese Fünfer Mittelfeld noch ein bisschen vertikal auch gezogen hat. Das konnte man quasi mehr Tiefe gewinnen.
Und damit eben auch besser an das Tor des Gegners heranrücken, auch weil mehr Gegenspieler überspielt werden können. Doch mit welchem Spielsystem man dagegen wiederum am besten antritt, wird Memmert in den kommenden Jahren noch erforschen müssen. Abseits davon bleibt der Fußball jedoch auch in der Analyse weiter ein simples Spiel. Niko Kovac hat dies nach der Niederlage gegen Liverpool und der damit verbundenen Kritik an seinem Spielsystem gut auf den Punkt gebracht.
Ich kann nur sagen, dass letzten Endes wir gegen einen richtig guten Gegner gespielt haben, der im Gesamtpaket dann besser wacht.
Bayern-Trainer Niko Kovac und Autor Thorsten Poppe über die Philosophie über Spielsysteme im Fußball. Seit 4 Jahren ist Russlands Anti-Doping-Agentur RUSADA von der Welt-Anti-Doping-Agentur jetzt schon suspendiert wegen nachgewiesenen Staatsdopings dort. Allerdings, die Sperre ist seit September aufgehoben unter der Voraussetzung, dass die RUSADA einige Auflagen erfüllt. Und das zieht sich hin, auch weil die Russen zwischenzeitlich nicht ganz so kooperiert hatten, wie erwünscht. Die Daten, die sie eigentlich bis Ende letzten Jahres der WADA zur Verfügung stellen sollten, die gaben sie erst 2 Wochen später heraus und zugegeben hat man ja ohnehin immer noch nichts. Am Telefon ist jetzt Hajo Seppelt, maßgeblich an der Aufdeckung des Staatsdopings und der RUSADA-Machenschaften beteiligt. Hallo Herr Seppelt.
Guten Abend.
Herr Seppelt, gibt es denn einen aktuellen Stand? Ist Russland tatsächlich so weit, dass man eine Wiederaufnahme der RUSADA gestatten sollte?
Das hängt davon ab, was jetzt mit den Daten aus dem Moskauer Labor passiert. Und da gibt es ja noch eine Frist, die bis Ende Juni gültig ist. Bis dahin werden dann die Daten, die ja bereits in den Händen der WADA sind, gegengecheckt werden. Oder man zumindest wird man versuchen, dass bis zu dem Zeitpunkt die dazugehörigen Proben rausgerückt werden aus dem Moskauer Labor. Dann wird man schauen, was es da für Testergebnisse geben wird. Ob also noch eine große Zahl von Dopingfällen aus der Vergangenheit droht, ans Tageslicht zu kommen. Und wenn die Russen da kollaborieren, wenn das also alles ordnungsgemäß läuft, dann ist unabhängig von der Frage, wie viele Testergebnisse dann noch positiv sind, der Weg frei für die russische Anti-Doping-Agentur wieder zugelassen zu werden. Keine große Rolle spielt mehr offensichtlich, dass Russland ja nach wie vor nicht zugegeben hat, dass es Staatsdoping gegeben hat. Da wird ja um den Terminus heftig diskutiert. Die Russen verstehen unter Staatsdoping etwas anderes als viele andere, vor allem in westlichen Ländern. Es geht am Ende wirklich nur noch um diese Labordaten und die Laborproben. Und wenn das passiert, dann werden die Russen wieder zugelassen. Jetzt, Stand heute, muss man sagen, ist das formal noch nicht der Fall.
Glauben Sie denn, die WADA geht bei ihrer Überprüfung wirklich gewissenhaft und vor allem objektiv vor? Oder könnte es sein, dass man die Kuh endlich vom Eis haben will und zum ganz normalen Geschäft zurückkommen möchte und einfach wieder Sport mit den Russen machen möchte?
Ich würde mal so sagen, die Kultur des Dopings mal kurz aus den Köpfen rauszubekommen, das schafft man nicht in kurzer Zeit in Russland. Und insofern ist von der Mentalität her und von den Voraussetzungen her aus meiner Sicht eigentlich ist noch lange nicht so weit, dass man Russland wieder zulassen sollte. Aber darum kann es ja nicht gehen. Es muss hier um nüchterne Fakten gehen, um die Betrachtung des Zustandes und die Einhaltung der Regeln. Und da hat man den ein oder anderen Kompromiss aus meiner Sicht gemacht, den man nicht hätte machen sollen. Es wurde ja heftig darum gestritten, ob die Tatsache, dass man sich nicht an die Frist gehalten hat und wie Sie eben schon in der Anmoderation gesagt haben, man dann 2 Wochen später erst die Labordaten zur Verfügung gestellt hat, ob das nicht automatisch hätte wieder zu einer erneuten Suspendierung führen können. Das wurde dann am Ende nicht gemacht. Mein Eindruck ist, dass die Welt-Anti-Doping-Agentur manchmal mit wirklich ein oder vielleicht sogar 2 Augen zugemacht hat und dass unter dem Druck des IOC sicherlich auch noch es am Ende ein Offenbarungseid für den internationalen Sport gewesen ist, wie man im Fall Russland mit Staatsdoping umgegangen ist. Mein Eindruck ist, dass die Russen da in gewisser Weise schon eine Vorzugsbehandlung bekommen haben.
Jetzt war kürzlich vor knapp 2 Wochen zu lesen, dass das Parlament in Moskau über einen Gesetzentwurf berate, der Geldstrafen für erwischte Doper beinhaltet. 50.000 Rubel und 700 Euro sollen das sein. Augenwischerei oder ehrlicher Anti-Doping-Kampf?
Völlige Augenwischerei. Was sind schon 700 Euro? Das ist ja nun gar nichts. Also ganz offen, das hört sich gut an. Das ist aus meiner Sicht quasi eine Art von Ergebniskosmetik. Aber ändert natürlich nichts daran, dass natürlich mit solchen laschen Strafen man dem Problem nicht Herr werden kann. Noch einmal, ich glaube, es geht neben der Tatsache, dass man natürlich schon die Strafgesetzgebung auch in Russland anpassen muss, geht es vor allem aber um einen Mentalitätswechsel im Sport. Und die Tatsache, das haben wir vor kurzem auch in einem Bericht in der AD gezeigt, dass beispielsweise in der Leichtathletik noch ganz, ganz viele Trainer aktiv sind in den Verbänden, in den vielen Regionen Russlands, die auch zu Zeiten des Staatsdopings noch mit dabei waren, dann kann man sich schon die Frage stellen, ist es so einfach für die plötzlich von heute auf morgen mal zu sagen, was früher nur mit Doping funktioniert hat, das geht jetzt auch ohne Doping. Da habe ich so meine Zweifel. Insofern, wir müssen nicht glauben, haben, dass mit der Wiederzulassung der russischen Anti-Doping-Agentur, mit der in diesem Jahr zu rechnen ist, dass damit der Kampf gegen Doping in Russland gewonnen ist.
Vielen Dank, Herr Seppel, für den Augenblick. Ich darf Sie bitten, am Telefon zu bleiben. Ich würde gerne gleich nochmal Ihre Einschätzung hören. Nun gibt es ja auch Sportler, internationale Sportler, auch Deutsche, denen eine Wiederzulassung gerade des Moskauer Labors vielleicht gar nicht so recht kommen dürfte, die sich weit aus dem Fenster gelehnt hatten, die zum Beispiel gefordert hatten, keine Wettkämpfe in Russland, keine Wettkämpfe gegen russische Sportler, solange das Staatsdoping nicht restlos aufgeklärt ist. Müssen die jetzt mit Racheakten rechnen? In einem Deutschlandfunk-Sportgespräch, unter anderem mit Hajo Seppelt, hatte der ehemalige Chef des Moskauer Kontrolllabors, Grigori Rodchenko, vor gut einem Jahr Folgendes geantwortet auf die Frage, ob es stimme, dass ihn der damalige stellvertretende Sportminister aufgefordert habe, die Dopingprobe einer ukrainischen Biathletin zu manipulieren.
Yes, yes, yes. You see, Deputy Minister Nagornoch was focused on win at any cost.
Ja, ja, ja. Der stellvertretende Sportminister Nagornik wollte gewinnen um jeden Preis. Als wir dann in der Lage waren, die Flaschen mit den Dopingproben unbeschädigt zu entsiegeln, überlegte er in eine andere Richtung. Ich war schockiert. Er fragte mich, ob wir eine saubere Dopingprobe positiv machen könnten. Für mich war das völlig inakzeptabel. Im April 2013 hatten wir ein Biathlonrennen in Moskau. Ein schicker Wettbewerb auf Kunstschnee. Sehr viele Zuschauer waren da und die Atmosphäre war prima. Nagornik gab den Befehl, er gab der russischen Anti-Doping-Agentur Rusada den Auftrag, Proben von der ukrainischen Athletin Vita Semerenko zu nehmen. Egal wo sie war oder was der Testplan vorsah. Sammeln Sie einfach die Probe. Er kannte den Zahlencode ihrer Probenflaschen und fragte mich, ob wir das machen könnten. Ob wir ihre Probenflaschen öffnen und den Inhalt durch Dopingurin ersetzen können. Ich war absolut schockiert. Bis dahin hatte ich Hunderte oder vielleicht Tausende von positiven Dopingproben zu negativen gemacht, aber nie andersrum. Können Sie sich das vorstellen? In 20 Jahren hat mich nie jemand gebeten, aus negativen Proben positive zu machen. Aber Nagornik wollte das. Können Sie sich das vorstellen? Natürlich habe ich ihm gesagt, dass sie eine Spitzensportlerin ist und wir ihren Urin nicht einfach manipulieren können. Das können wir nicht tun. Stellen Sie sich vor, dass wir in Moskau ein positives Ergebnis haben. Aber zwei Tage später wird sie von internationalen Dopingkontrolleuren getestet. Sie gehört ja zum Pool der internationalen Athleten, die überall auf der Welt für Dopingtests zur Verfügung stehen müssen. Und wenn ihre Probe dann sauber ist, wie will man das erklären? In Moskau Doping positiv und zwei Tage später ist die Athletin sauber? Mit so einer Aktion können wir das gesamte Sochi-Projekt untergraben. Ich habe Nagornik überzeugt, dass das eine gefährliche Idee wäre und der falsche Weg. Und schließlich stimmte er mir zu.
Grigori Rodchenko, Whistleblower und ehemaliger Leiter des Moskauer Doping-Kontrolllabors. Einsicht offenbar, also damals bei den Protagonisten. Aber wäre denn eine solche Manipulation technisch überhaupt möglich? Das möchte ich jetzt im Gespräch mit Detlef Thieme klären. Er ist Leiter des WADA-akkreditierten Doping-Kontrolllabors in Kreischa. Guten Abend, Herr Thieme.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Thieme, lassen sich Dopingproben im Nachhinein so frisieren, dass sie positiv sind, obwohl der Sportler überhaupt nichts Verbotenes eingenommen hat?
Ja, technisch ist das möglich. Das haben wir ja nun inzwischen lernen müssen, obwohl ich es vorher auch für unglaubwürdig oder unmöglich gehalten hätte. Aber einfach ist es allemal nicht, denn da kommen ja wirklich viele Spezialkenntnisse zusammen, wie eben auch geschildert worden ist. Da gehört ja nicht nur die technische Möglichkeit dazu, eine Flasche unbemerkt zu öffnen, die der Geheimdienst in diesen Kenntnispool beigesteuert hat, sondern es gehört also auch die Kenntnis dazu, welcher Sportler hat eigentlich welche Codenummer. Normalerweise darf das ein Labor unter der Strafe der Suspendierung ja nicht wissen, sonst darf man eine Probe gar nicht öffnen, wenn man wüsste, welcher Sportler sich dahinter verbirgt. Und dann sind natürlich auch eine ganze Reihe pharmakologischer Erfahrungen nötig. Das heißt also, es gehört unterschiedliches Spezialwissen der unterschiedlichsten Kategorien dazu. Man muss Pharmakologe sein, man muss Geheimdienstler sein und man muss Administrator sein, der also weiß, welcher Sportler wird wann kontrolliert und was hat er gegebenenfalls vorher genommen. Also banal ist es allemal nicht.
Haben Sie denn mit sowas schon mal experimentiert? Also aus rein wissenschaftlichen Zwecken?
Naja, das hat mit Wissenschaft ja wohl wenig zu tun, weil da gehört ja eine Menge an krimineller Energie dazu und das kann ja eigentlich nur zum Zwecke der Täuschung verwendet werden. Also eine derartige Neugier habe ich ja beim besten Willen nicht.
Man stellt sich das ja als Laie so vor, da habe ich eine Dopingprobe vor mir liegen, Urin oder Blut, und dann packe ich da einfach ein bisschen Amphetamin rein, das ich mir vorher in der Apotheke geholt habe, und schon ist derjenige positiv. Ist das denn tatsächlich so einfach oder unterscheidet sich das, was ich dann eben im Urin oder im Blut nachweisen kann, doch von der Zusammensetzung der beiden einzelnen Komponenten, Urin bzw. Blut und Amphetamin oder welcher Werkstoff auch immer?
Ja, im Regelfall unterscheidet sich das. Also die Substanz, die man eingenommen und in der Apotheke vorher erworben hat, ist ja nicht die gleiche, die über den Urin ausgeschieden wird, sondern der Körper muss sich da eine ganze Menge an Mühe geben, um den tatsächlich über den Urin wieder loszuwerden. Und das ist also eine sehr komplexe Angelegenheit. Ein Beispiel sind beispielsweise Testproben, die die WADA den Laboren ins Haus schickt. Die sind oftmals tatsächlich nicht durch Körperpassage gewonnen worden, sondern nur, wie Sie es geschildert haben, durch Inkubation oder durch Zugeben einer Substanz. Und das merkt man dann also auch tatsächlich, wenn das also keine reale Probe ist, die den Körper passiert hat, sondern etwas, was aus der Retorte kommt oder aus der Pipette kommt. Den Unterschied kann man im Regelfall tatsächlich bemerken, und deshalb ist es allemal nicht trivial.
Sind Ihnen denn Fälle bekannt, in denen positiv getestete Sportler so argumentiert haben, oder beziehen sich die Unschuldsbeteuerungen dann immer auf eine Manipulation vor den Tests, also darauf, dass Ihnen vielleicht irgendwas ins Essen gemischt wurde, also dass Sie unbeabsichtigt Dopingmittel eingenommen haben?
Nein, also die Argumentation, das ist nicht meine Probe gewesen, ist ja so alt wie die Dopingkontrolle selber. Also das hat es ja schon immer gegeben, und auch die Überprüfung derselben, also auch beispielsweise die Durchführung von DNA-Tests hinterher, um festzustellen oder sicherzustellen, dass das tatsächlich die Athletenprobe war und nicht etwa eine ausgetauschte. Das hat es also schon vor 20 Jahren gegeben, und das hat es also auch bei uns im Hause schon gegeben.
Also da keine Beruhigung von Ihrer Sicht, aus Ihrer Sicht für die Sportler. Es gibt also durchaus die Möglichkeit, Proben zu manipulieren.
Ja, wenn man einräumen muss, dass Flaschen geöffnet werden können und ein unbemerkter Austausch tatsächlich unter kriminellen Bedingungen im Rahmen eines Systemversagens möglich ist, dann muss man auch einräumen, dass eine negative Probe in Umkehrung zu einer positiven werden kann.
Hat sich denn an den Flaschen etwas geändert?
Also die Flaschen, wie sie zu Sochi-Zeiten verwendet wurden, wo man es also dann hinterher auch nachvollziehen konnte, dass man die tatsächlich unbemerkt hätte öffnen können mit großem Aufwand, die sind ja nochmal verändert worden. Also das damalige Prozedere würde heute, glaube ich, nicht mehr anwendbar sein, was jetzt nicht heißt, dass es damit automatisch unmöglich wird.
Vielen Dank, Detlef Thieme, Leiter des Dopingkontrolllabors in Kreischau. Und immer noch in der Leitung ist Hajo Seppelt. Herr Seppelt, wie hoch schätzen Sie denn das Risiko ein, dass Sportler durch Manipulationen positiv getestet werden könnten?
Dieses Problem gibt es, und ich glaube auch, dass da noch nicht alles öffentlich ist, was möglicherweise getan werden kann, um einen Sportler positiv zu machen. Da recherchieren wir auch gerade ein bisschen dran. Das ist durchaus denkbar. Allerdings muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht jeder Ausrede eines Athleten glaubt. Und davon gab es ja hinreichend viele in den vergangenen Jahren, in den letzten 20, 25 Jahren, ob es manchmal geheißen hatte, ja, das sei die Erdbeerbohle gewesen, die zu einem erhöhteren Testosteronbefund bei mir im Körper geführt hat, oder eine Pille, die irgendwie vom Küchenbord runtergefallen ist in einen Getränkebecher. Das haben wir alles schon gehört, an Ausreden. Also insofern, wir müssen hübsch vorsichtig sein und die Kirche hier am Dorf lassen. Es gehört dazu, die Lüge zum Doping. Ohne Lüge würde Doping nicht funktionieren. Insofern muss man erstmal misstrauisch sein. Aber ich sage auch, es ist nicht ausgeschlossen, dass in Einzelfällen womöglich eben auch Athleten zu Unrecht des Dopings überführt werden und es andere Gründe gab als die Tatsache, dass sie bewusst im Sport betrügen wollten.
Nun sind Sie kein Kriminologe, aber sehen Sie eine Möglichkeit, den Sportlern hier zu helfen?
Ich bin in der Tat kein Kriminologe. Und da wie Umkehr der Beweislast im Sport gilt, ist es halt so, dass der Sportler immer nachweisen muss, wenn er denn positiv getestet worden ist, warum diese Substanz in seinem Körper ist. Und da ist es schon mal rechtlich sehr problematisch einzugreifen, weil im Strafrecht es genau umgekehrt ist. Da muss man dem möglicherweise Schuldigen, dem Betroffenen nachweisen, dass er schuldhaft einen Fehler begangen hat. Das ist ja der große Unterschied. Insofern ist es für mich jetzt schwierig, ich bin Journalist, zu sagen, wie kann man hier einem Athleten helfen? Das Beste, was immer hilft, ist Recherche. Das Beste heißt natürlich immer bei jedem einzelnen Fall genau schauen, woran mag es gelegen haben, indem man Gründe ausschließt, die eben dann nicht zutreffen können, um am Ende ein richtiges Ergebnis zu haben. Aber da habe ich genau wie die Dopinganalytiker, wie Herr Thieme, auch unsere Möglichkeiten, vor allem unsere Möglichkeiten sind da begrenzt. Da sind dann Analytiker eher gefragt als Journalisten.
Vielen Dank, Ajo Seppelt. Ihnen noch einen schönen Abend.
Bitte gerne, danke. Tschüss.
Tschüss. In Karlsruhe läuft derzeit ein hochkarätig besetztes internationales Schachturnier. Unter anderem ist Weltmeister Magnus Carlsen aus Norwegen dabei, der Popstar dieses Sports. Aber Carlsen wird so ein bisschen die Show gestohlen von einem 14-Jährigen. Vincent Keimer heißt der. Am Telefon ist jetzt Holger Hank, Journalist und Schachexperte der Deutschen Welle. Hallo, Herr Hank.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Hank, am Samstag hat Vincent Keimer gegen Magnus Carlsen gespielt, sehr vielversprechend, dann aber doch verloren. Wie weit ist dieser Vincent Keimer denn schon?
Also Vincent Keimer ist 14 Jahre alt und damit natürlich noch kein Spitzenspieler. Er spielt jetzt zum ersten Mal in einem Turnier, wo er Runde für Runde gegen die Allerbesten der Welt antreten muss. Und in der von Ihnen gerade erwähnten Partie gegen Carlsen hat es ja in der Tat lange sehr gut ausgesehen. Carlsen brauchte über 6 Stunden, um Vincent Keimer am Ende niederzuringen. Und das zeigt schon, was für ein großes Talent der Schüler aus Saulheim in der Nähe von Mainz tatsächlich ist. Mit normalen Profischachspielern kann er es ohne weiteres aufnehmen, aber zum Niveau von Carlsen und Co. ist da noch ein weiter Weg.
Was können Sie uns denn uns weniger Schachkundigen über seine bisherige Karriere sagen?
Naja, wie so viele hat er mit relativ jungen Jahren, mit 5 Jahren, ein Schachspiel entdeckt und Schachspielen gelernt, mit 10 dann schon den ersten Großmeister geschlagen. Das war natürlich dann wirklich schon überraschend. Inzwischen ist er Bundesligaspieler und einer der besten Nachwuchsspieler weltweit. Er gilt auf jeden Fall als das größte deutsche Talent seit mindestens 50 Jahren. Und für das Turnier jetzt in Karlsruhe hat er sich tatsächlich qualifiziert. Er hat im letzten Jahr ein großes offenes Turnier gespielt, was dort parallel stattfindet. Hat es sensationellerweise gegen ganz viele andere Großmeister gewonnen und musste jetzt entscheiden mit seinem Team, seinen Eltern, seinem Trainer, ob er es tatsächlich wagen sollte, gegen die Allerbesten anzutreten, von denen er dann auch spontan damals gesagt hat, die sind ja so viel besser als ich. Und damit hat er sicherlich auch recht. Er hat jetzt heute die dritte Partie gegen Fabiano Caruana, den Weltranglisten-Zweiten, leider auch verloren, obwohl er am Anfang auch wiederum sehr gut gestanden hatte.
Aber bislang hat er noch nicht mal den Titel Großmeister. Welche Zukunft hat denn Vincent Keimer?
Also den Großmeistertitel wird er sicherlich in den nächsten Monaten erspielen. Das ist für ihn sicherlich keine große Hürde. Aber ob er sich an die Spitze des Schachsports kämpfen kann, das ist weder für ihn selbst noch für seinen Trainer im Augenblick ausgemacht. Weltweit gibt es in Keimers Altersklasse noch einige andere Talente. Die kommen aus Usbekistan, aus Indien ganz viel, aus Iran, Russland und China haben natürlich auch immer starke Spieler. Und anders als die Deutschen konzentrieren sich die meisten jungen Spieler auch schon in diesem Alter voll auf das Schachspiel. Und das ist wahrscheinlich auch notwendig. Also wenn man mit dem Bundestrainer im Schach, Dorian Rogozenko, spricht, dann sagt er auch, das ist vor allen Dingen in der Weltspitze, in der absoluten Weltspitze, eine Sache der Einstellung und der Willenskraft. Da muss man sich komplett auf den Schachsport konzentrieren.
Das heißt, die gehen gar nicht mehr zur Schule, die Usbeken oder die Inder?
Die gehen nicht mehr zur Schule, die spielen zum Teil nur noch Schach. Das hat Magnus Carlsen, der Weltmeister, im Übrigen mehr oder weniger so ähnlich gemacht. Und natürlich steht jetzt auch so ein bisschen die Entscheidung für Vincent Keimer und seine Familie an, ob man diesen Weg dann irgendwann auch beschreitet.
Schach ist ja ziemlich traditionsreich in Deutschland, aber seit Jahrzehnten gibt es keinen Spieler mehr in der absoluten Spitze. Wie wichtig wäre da so ein neuer Stern am Himmel?
Ja, den letzten wirklichen Spitzenspieler, den gab es in den 70er und 80er Jahren. Da wird sich der eine oder andere vielleicht noch daran erinnern. Das war Robert Hübner aus Köln, der immerhin mal knapp davor war, um die Weltmeisterschaft zu spielen. Eine große Tradition in Deutschland. 90.000 Mitglieder hat der Deutsche Schachbund, aber schon viele Jahre keinen Spitzenspieler mehr. In anderen Ländern boomt das Spiel natürlich im Augenblick gerade. Ich habe gerade schon Indien, China, USA auch erwähnt. Das Potenzial in Deutschland wäre also da, aber es fehlt ein Zugpferd. Und insofern hoffen natürlich alle in der deutschen Schachszene auf Vincent Keimer jetzt.
Magnus Carlsen, der Weltmeister, ist 28 und trägt seinen Titel schon seit bald 6 Jahren. Jetzt kommt Keimer. Muss man im Schachsport inzwischen vor allem jung sein, um ganz vorne bestehen zu können?
Also diese Beobachtung ist schon richtig. Schach ist ein extrem harter Sport, wo viel Training und eine große psychische, aber auch physische Belastung eine Rolle spielt. Diese Partien dauern ja 5, 6, manchmal noch länger Stunden. Und es ist im Augenblick schon so, dass die Spitzenspieler so in der Regel mit 17, 18, 19 in der Weltspitze ankommen. Und für ältere Spieler wird es dann schwierig. Der ehemalige Weltmeister Wladimir Kramnik aus Russland, der hat sich jetzt gerade mit Anfang 40 aus der Turnierszene verabschiedet, weil er wohl nicht mehr das Gefühl hatte, auf dem Top-Niveau noch absolut konkurrenzfähig zu sein. Gegenbeispiel ist Vishy Anand, der spielt jetzt gerade in Karlsruhe auch mit. Der ist jetzt schon um die 50 und immer noch einer der besten Spieler der Welt.
Sie verfolgen den Sport ja jetzt auch schon seit einiger Zeit. Wie hat das sich denn verändert?
Naja, früher hat natürlich die sowjetische Schachschule damals sehr stark dominiert. Die meisten Spieler kamen aus der ehemaligen Sowjetunion. Der Weltmeister jetzt kommt aus Norwegen, sein Vorgänger kam aus Indien. Bei den Frauen dominieren seit vielen Jahren die Chinesinnen. Und ein Grund, warum das so ist, ist durchaus auch der Computer, mit dem man natürlich jetzt überall auf der Welt auf höchstem Niveau trainieren kann. Alle wichtigen Partien sind in Datenbanken abgespeichert und damit können sich Spieler, egal wo sie sind, effizienter als früher vorbereiten. Beim Schach geht es ja auch gerade um die ersten Züge, da wird ja sehr viel Energie reingesteckt, sich da möglichst gut vorzubereiten. Und diese Schachcomputer beeinflussen auch immer mehr die Art und Weise, wie die Schachspieler spielen. Die spielen inzwischen natürlich viel besser als die Menschen, das ist insofern längst schon entschieden. Aber die Art und Weise ist auch interessant. Bisher war es oft so, dass Schachcomputer sehr stark in der Verteidigung waren und haben auch die Schachprofis angefangen, die Verteidigung genauer in den Blick zu nehmen. Jetzt im aktuell gibt es ein neues Schachcomputerprogramm, was mit viel künstlicher Intelligenz arbeitet und das auf einmal neigt dazu anzugreifen. Und es kann durchaus sein, dass sich die Schachprofis davon inspirieren lassen.
Hätte denn so ein Bobby Fischer aus den 60ern oder Karpov oder Kasparov aus den 80ern, 90ern heute überhaupt noch eine Chance?
Also die drei würden auch heute noch ganz oben dabei sein. Alle drei sind überragende Talente, die würden sich auch heute durchsetzen. Denn neben viel Training hat Schach auf Spitzenniveau auch etwas mit einer besonderen Begabung und viel Durchsetzungswillen zu tun. Das hat zum Beispiel auch Magnus Carlsen, der aktuelle Weltmeister, auf jeden Fall. Und ob jetzt Vincent Keim am Ende in diese Sphären vorstoßen kann, das muss ich jetzt zeigen. Das kann man dann vielleicht in 2, 3 Jahren sagen.
Vielen Dank, Holger Hank, für diese Einschätzungen. Und das war Sport am Feiertag. Einzelne Beiträge können Sie wie immer unter deutschlandfunk.de nachhören. Mein Name ist Tobias Ullmeier. Ihnen noch einen schönen Abend.